Der Hänfling blickte so starr geradeaus, als hätte er die letzten Worte seines Herrn und Schwagers nicht gehört. Der Natternkopf aber lehnte sich zurück und fuhr sich über die aufgedunsenen Schenkel.
»Ich denke, deine Zunge ist mein Doppelauge«, sagte er. »Irgendwelche letzten Worte, bevor du stumm wie ein Fisch bist.«
Der Hänfling lächelte böse und Orpheus' Lippen begannen zu zittern, als spürten sie schon die Zange. Nein, nein, es konnte nicht sein. Er hatte den Weg in diese Geschichte nicht gefunden, um als zungenloser Bettler auf den Gassen von Ombra zu enden. Er schenkte dem Natternkopf ein, wie er hoffte, rätselhaftes Lächeln und verschränkte die Hände hinter dem Rücken. Orpheus wusste, dass ihm diese Haltung etwas Imposantes gab. Er hatte sie oft genug vorm Spiegel geübt. Aber nun brauchte er Worte, Worte, die Kreise ziehen würden in dieser Geschichte, wie Steine, die man in stilles Wasser wirft. Er senkte die Stimme, als er erneut zu sprechen begann. Ein Wort wiegt schwerer, wenn man es leise ausspricht.
»Nun gut, dann sind dies meine letzten Worte, Euer Hoheit, aber seid versichert. Es werden auch die letzten Worte sein, an die ihr euch erinnert, wenn die weißen Frauen nach euch greifen. Ich schwöre euch bei meiner Zunge, dass eure Tochter plant, euch umzubringen. Sie hasst euch und ihr unterschätzt ihre romantische Schwäche für den Eichelherr. Sie will den Thron für ihn und für sich. Nur dafür hat sie ihn befreit. Räuber und Fürstentöchter waren schon immer eine gefährliche Mischung.«
Die Worte wuchsen in dem dunklen Saal, als hätten sie einen Schatten, und der verhangene Blick des Natternkopfes ruhte auf Orpheus, als wollte er ihn mit seiner Bosheit vergiften. »Aber das ist lächerlich!« Die Stimme des Hänflings klang wie die eines beleidigten Kindes. »Violante ist kaum mehr als ein Mädchen und ein hässliches dazu. Sie würde es nie wagen, sich gegen euch zu wenden.«
»Natürlich würde sie.«
Zum ersten Mal wurde die Stimme des Natternkopfes laut und der Hänfling presste erschrocken die schmalen Lippen aufeinander.
»Violante ist furchtlos, im Gegensatz zu meinen anderen Töchtern. Hässlich, aber furchtlos und sehr schlau. So wie der da.«
Wieder richtete er den schmerzverschleierten Blick auf Orpheus.
»Du bist eine Viper wie ich, nicht wahr? Statt Blut rinnt uns Gift durch die Adern. Es frisst auch an uns, doch tödlich ist es nur für die anderen. Durch Violantes Adern fließt es ebenfalls, und deshalb wird sie den Eichelherr verraten, was immer sie auch sonst noch vorhat.«
Der Natternkopf lachte, aber es wurde ein Husten daraus. Er rang nach Atem und keuchte, als füllte ihm Wasser die Lungen, doch als der Hänfling sich besorgt über ihn beugte, stieß er ihn grob zurück.
»Was willst du?«
fuhr er ihn an.
»Ich bin unsterblich. Hast du das vergessen?«
Und erneut lachte er, rasselnd und keuchend. Dann richteten sich die Echsenaugen wieder auf Orpheus.
»Du gefällst mir, milchgesichtige Viper. Du scheinst mir viel eher ein Verwandter als der da.«
Mit einer ungeduldigen Handbewegung stieß er den Hänfling zur Seite.
»Aber er hat eine schöne Schwester. Da muss man den Bruder dazunehmen. Hast du auch eine Schwester? Oder kannst du mir auf eine andere Art von Nutzen sein?«
»Oh, es läuft gut, Orpheus. Es läuft allerbestens. Nun wirst du bald deinen Faden durchs Gewebe dieser Geschichte ziehen. Welche Farbe wirst du wählen? Gold, schwarz oder vielleicht blutrot?«
»Oh, ich...«
Er warf einen gelangweilten Blick auf seine Fingernägel. Auch diese Geste machte sich gut. Der Spiegel hatte es ihn gelehrt.
»Ich kann euch auf viele Arten nützlich sein. Fragt euren Schwager. Ich mache Träume wahr. Ich schneidere die Dinge nach euren Wünschen zurecht.«
Vorsicht, Orpheus, noch hast du das Buch nicht zurück. Was versprichst du da?
Ach, du bist ein Zauberer.
Die Verachtung in der Stimme des Natternkopfes war eine Warnung.
Nein, so würde ich es nicht nennen, erwiderte Orpheus rasch. Aber sagen wir, meine Kunst ist schwarz. Schwarz wie Tinte.
Tinte? Natürlich, Orpheus. Warum hatte er daran bisher nicht gedacht? Staubfinger hatte ihm zwar das eine Buch gestohlen, aber Fenoglio hatte noch anderes geschrieben. Warum sollten die Worte des Alten nicht auch wirken, wenn sie nicht aus Tintenherz stammten? Wo waren die Eichelhäher-Lieder, die Violante angeblich so sorgfältig hatte sammeln lassen? Hieß es nicht, dass sie Balbulus etliche Bücher damit hatte füllen lassen?
Schwarz. Die Farbe gefällt mir.